hält nicht nur viele Leute auf Trab, sondern macht das von Herzen gern. Frag mal nach, wie geht's dir? Schreib mal einen ermutigenden Satz drüber oder können wir uns mal treffen? Und ich bin meiner Frau wahnsinnig dankbar dafür. Für mich wäre das also lieber 10 Predigten vorbereiten und Vorträge halten, alles Mögliche, aber nicht ständig Beziehungen am Laufen halten. Und es kann sein, dass die Frauen unter uns da ein bisschen fröhlicher gucken. Beziehung zu Gott, wow, Beziehung, ich freue mich drauf. Und wir Männer dann doch eher sagen, oh, Beziehung, anstrengend, da muss man reden und oh, sich, was im Herzen los ist, muss man erzählen. Vielleicht geht's euch Männern so wie mir. Ich bin von Dresden nach Prag gefahren mit dem Fahrrad mit meinem Freund Uwe. 4 Tage waren wir unterwegs und ich glaube, in einem Satz hatte ich so ungefähr alles erzählt, als ich zurück war. Kann sein, dass nach Wochen noch ein bisschen was hochkommt, aber so langsam mal peu à peu, wenn es gerade mal aufstößt. Ja, es gibt ja auch Beziehungsmuffel und Beziehungsnöte, wo Menschen sagen, ja, ich möchte wirklich gute Beziehungen haben, aber ich habe schon so viele Beziehungen hinter mir, die sind kaputt gegangen, ich kriege das einfach nicht hin und es stresst nur noch. Und jetzt kommen die hier noch mit Thema Beziehung zu Gott, also lass ich es lieber gleich sein. Das strengt ja nur an, muss es aber nicht und tut es auch nicht. Und ich glaube, das werden wir vielleicht auch irgendwie noch heute Abend merken. Geht es auch ohne persönliche Beziehung zu Gott? Viele Menschen leben so eine Art Glaube, ich würde sagen Religion, ohne Beziehung zum Gegenüber, ohne Beziehung zu Gott. Sie zelebrieren eine Art Glauben und Religion. Vielleicht ist für Sie so im christlichen Abendland der Glaube an Gott wie ein christliches Fließband. Und da wird man so einiger Zeit nach der Geburt raufgesetzt, indem man getauft wurde als Säugling. Dann schippert man so durch Religionsunterricht hindurch, noch Konfirunterricht, zur Konfirmation oder Kommunion oder was es da alles gibt, schippert man so durch und dann vielleicht auf eine Hochzeit in einer Kirche, eine kirchliche Hochzeit und wartet dann unbewusst auf die christliche Beerdigung. Am Ende des Lebens zwischendrin geht man dann Heiligabend nochmal in den Gottesdienst und wenn es hochkommt, abends vom Schlafen gehen, lieber Gott, bewahre mich, segne mich, meine Kinder oder morgen die Arbeit. Und das ist für ganz viele in unserem Land und in dieser Welt so ein bisschen ihr christlicher Glaube, ich würde sagen ihre Religion. Sie besteht aus Riten, sie besteht aus Stationen, sie besteht aus Übungen, die man alle auch machen könnte, ohne dass es einen lebendigen Gott als Gegenüber gibt. Ne? Denn in anderen Religionen, wo man zum Teil Götzen verehrt und so weiter, werden ja auch Dinge fabriziert. Zum Beispiel auch im Islam, ist die zweitgrößte Religion in dieser Welt. Da muss man da mal fasten, da wird man mal irgendwie versuchen, nach Mekka ein Hadschi zu werden, eine Pilgerfahrt, 5-mal am Tag niederknien und beten. Da können wir uns ein Beispiel dran nehmen, weil Christen sieht man kaum beten, Moslems sieht man immer noch mal beten. Sie gehen auf die Knie und Teppich und so manchmal. Dann das Glaubensbekenntnis und Almosen geben. Und wenn man all diese Dinge tut, diese Säulen des Islam erfüllt, dann kann man sagen, ich bin ein guter Moslem, das ist meine Religion, das ist mein Glaube. Und bei vielen Christen ist es eigentlich genauso. Und wenn wir in Hinduismus gucken und überhaupt irgendwo hinschauen, läuft das ganz oft so ab. Und das, was fehlt, ist ein persönliches Gegenüber. Das, was fehlt, ist eine lebendige Beziehung. Und die Bibel sagt und sie macht deutlich, hey, Gott ist nicht nur irgendwo eine historische Persönlichkeit, Gott ist nicht nur irgendwo ein Prinzip und irgendwo Vergangenheit und damals war das, sondern Gott ist der Gegenwärtige, der Lebendige, der Jesus sogar, der vom Tode auferstandene Gott. Er ist da. Und was ganz populär ist, und man kann es manchmal verstehen, wenn man so sein Leben aus einer höheren Verantwortung rausnehmen möchte, ist dieses, also Gott ist so ein gewisses ES, ein gewisses S. Ne? Irgendwie die Kraft des Universums, Gott ist eine riesengroße Energie, Gott ist ein Prinzip und durch gewisse Techniken und Übungen, die ich fabriziere, die ich mir erkaufe, kostet ja meistens viel Geld, die ich trainiere, versuche ich diese Energie anzuzapfen und in mein Leben hereinzuholen, damit ich meinen Stress und meinen Ärger und vielleicht meine Beziehungsprobleme besser lösen kann. Oder ich versuche selber in diese Energie hineinzukommen. Aber es bleibt immer irgendwo bei einem unpersönlichen Es. Irgendwie auf der Suche nach einer Energie, nach einer Weltseele. Und es kostet immer ein Schweinegeld. Und es kostet einem die Nerven und die Zeit und die Kraft. Und am Ende geht man, das garantiere ich, leer aus. Weil wir Menschen zu einem persönlichen Gegenüber erschaffen sind. Und nicht zu irgendeiner kosmischen Kraft oder zu irgendeiner Religion, wo wir Riten üben und durchführen, aber unsere Seele hat gar nichts davon. Geht es auch ohne persönliche Beziehung zu Gott? Ich muss vielleicht ein ganz bisschen ausholen. Persönliche Beziehung zu Gott, das hängt mit dem Wesen Gottes zusammen. Und die Bibel macht deutlich, wer Gott ist. Wir können uns das ja nicht aus dem Finger saugen. Oder meine Wünsche von Gott projiziere ich in den Himmel und das nenne ich mal Gott. Welch ein Quatsch, ne? Das sind alles Seifenblasen und Psychologien, die zerdetschen irgendwann. Ich muss also schon in die Bibel reinschauen, in so eine Urquelle. Was sagt das Wort Gottes darüber, wer Gott ist? Was sagt er selbst? Und da sagt die Bibel eben ziemlich deutlich, Gott ist ein dreieiniger Gott. Das, was uns für den Verstand große Probleme bereitet, bezeugt aber die Bibel. Und das ist sehr wesentlich und sehr wichtig. Ich schreibe das hier mal ran. Also Gott ist der Vater, machen wir ein V, er ist der Sohn und der Heilige Geist. Es ist ein Gott und dieser eine Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also Gott in drei Personen. Das werde und kann ich nicht erklären. Aber zum Glück gibt es Geheimnisse, die man anbeten kann. Wenn wir Gott ganz erklären könnten, was wäre das für ein armseliger Gott? Und da macht die Bibel deutlich, dass hier zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist von alle Ewigkeit her ein super Verhältnis besteht. Ne? Also eine ganz tolle Beziehung. Vater zum Heiligen Geist, Vater zum Sohn, Sohn zum Vater und so weiter. Also Gott ist ein dreieiniger Gott und deswegen ist er ein kommunikativer Gott. Und nur deswegen kann es in der Bibel heißen, Gott ist die Liebe. Weil Gott könnte nicht die Liebe sein, wenn er nicht ein dreieiniger Gott wäre. Um zu lieben und um die Liebe zu sein, braucht man immer ein Gegenüber. Und hier haben wir eine ewige Liebe. Jesus selber sagt später mal in Johannes Kapitel 17, Vers 24b, du hast mich geliebt, bevor diese Welt erschaffen wurde. Also es ist eine Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist in alle Ewigkeit, eine tiefe Gemeinschaft, Kommunikation. Hier ist Beziehung, hier ist das Thema Beziehung angelegt. Und hier ist auch schon angelegt, warum wir Menschen uns nach ganz tiefen, befriedigenden Beziehungen sehnen. Auch da, wo wir sagen, sie stressen und ich will gar nicht, doch wir wollen, wir brauchen, wir müssen. Denn das ist das Wesen auch des Menschen. Und dann heißt es am Anfang der Bibel, kommen dann die Worte in Kapitel 1, lasst uns Menschen machen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Also dieser dreieinige Gott hat den Menschen erschaffen. Und zieht ihn in diese Gemeinschaft mit hinein. Das ist das, was ganz am Anfang steht. Und was man einfach verstehen muss, um sich selbst und Gott ein wenig zu verstehen. Als Gott uns Menschen erschaffen hat, damals Adam und Eva, die ersten Menschen, aber da liegen ja alle Menschen, die kommen irgendwo auch dann mit drin, hat er sie hineingeschaffen in die Gemeinschaft und Kommunikation, in die persönliche Beziehung mit Gott. Das bedeutet Ebenbild Gottes gegenüber Gottes, weil Gott uns Menschen bestimmt hat, in seiner ewigen Liebe zu Hause zu sein. Das ist der Ursprung. Und dann schildert die Bibel etwas später, wie hier ein ganz dicker Balken dazwischen kommt. Und ohne diesen Balken dazwischen verstehen wir die Welt nicht. Was man so Sündenfall nennt, bedeutet, dass Adam und Eva sich von Gott emanzipiert haben. Dass sie sich von Gott weggewandt haben, dass sie gesagt haben, wir können klang ja bei Antje auch an, wir wollen selbst Gott sein. Wir kriegen das mit unserem Leben selbst hin. Wir kriegen es besser hin als Gott. Und man muss sagen, zuerst wollten sie selbstständig sein, dann mussten sie selbstständig sein. Zuerst wollten sie sich selbst finden, jetzt müssen sie sich selbst finden. Zuerst wollten sie sich selbst verwirklichen, jetzt müssen sie sich selbst verwirklichen. Und das nennt die Bibel Sünde oder den sogenannten Sündenfall, die Trennung von Gott. Wenn es hier noch geheißen hat, Gott ging ins Paradies, er redete mit Adam und Eva. Es war eine Gemeinschaft wie zwischen Vater und Sohn und noch viel schöner, als wir es uns vorstellen können. Hieß es auf einmal etwas später, Adam und Eva versteckten sich, als sie Gott hörten. Sie hatten Angst vor Gott. Sie erkannten sich auf einmal selbst, dass sie nackt waren, dass sie ungeschützt waren und es war zerrissen. Und der Riss ging nicht nur zwischen Mensch und Gott, sondern der Riss ging auch hier zwischen Mensch und Mensch. Weil diese Beziehungen, die hängen zusammen. Da, wo die Beziehung zu Gott nicht mehr stimmt, wo ich mit Gott nicht mehr per Du bin, wo Gott nicht mehr mein Freund ist und nicht mehr mein Vater ist und ich nicht mehr mit ihm reden kann, wie in größter Liebe und Einfalt, wo das zerrissen ist, zerreißen auch die anderen Beziehungen. Zu mir selbst, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und ich suche mich auf Kosten anderer. Und auch zu meinen Mitmenschen. Wegen dieser Trennung haut es mit den Beziehungen nicht hin. Ist hier so viel Stress? Haben wir so eine hohe Ehescheidungsraten? Und so viele Ehen, die existieren noch, aber sie sind eine Katastrophe. Deswegen hauen sich die Menschen die Birne ein. Und wir lesen ja schon gleich, Gott fragt Adam, wo bist du und was hast du getan, als er von dieser Frucht nahm und dem Teufel mehr gehorchte als Gott? Und Adam sagt, also ich doch nicht, sondern Eva, die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld. Ne? Die haben sich so geliebt, Adam und Eva. Jetzt ist die Beziehung zu Gott kaputt und untereinander kriegen sich in die Wolle und sie leben jenseits von Eden. Und da können wir nur noch lesen, wie auch die ersten beiden Söhne, Kain und Abel, sich die Birne einschlagen. Kain erschlägt seinen Bruder Abel und wir haben den Mord in dieser Welt. Und immer wieder die Ursache, die liegt hier. Hört sich billig an. Aber wenn alle Menschen wieder mit Gott versöhnt wären, wenn du mit Gott versöhnt wärst, wenn Gott deine Liebe ist und du in der persönlichen Beziehung und Gemeinschaft mit Gott leben würdest, dann würden auch die Beziehungen zwischen den Menschen schön werden, neu werden. Versöhnung würde einziehen und Liebe Gottes, die eine gebende und schenkende Liebe ist, würde siegen. Schauen wir dann uns ins Alte Testament um, da sehen wir schon, dass eben seit dieser Zeit Gott ein verborgener Gott ist. Und die Bibel macht deutlich, Gott und Menschen sind nicht mehr so per Du und Du und Gott legt nicht mehr den Arm über den Menschen, weil der Mensch schuldig und sündig geworden ist. Das heißt zum Beispiel, Gott hüllt sich in einer Wolke. Und Mose muss erfahren, als er sich nach Gott sehnte und Gott zu ihm sagte, du, mein Angesicht kannst du nicht schauen. Wer mich sieht, muss sterben. Nicht, weil Gott Spaß dran hätte, sondern weil das gar nicht geht. Weil Gott so rein ist, so heilig ist und wir Menschen schuldig geworden sind und eine Menge auf unserem Kerbholz haben. Am Sinai, als Gott die 10 Gebote gab, und das Volk die Stimme Gottes hörte in der Wolke oben auf dem Berg. Da schrie das Volk und sagte zu Mose, Mose, geh du auf den Berg, wir ertragen das nicht, dass Gott mit uns spricht. Gott, der ferne Gott, Gott ein Gott zum Fürchten, der allmächtige Gott. In Jesaja 33 stellt das Volk Israel die Frage, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Das lehrt uns einfach, also wir von uns aus können nicht sagen oder Unternehmungen starten Richtung Gott. Gott, komm doch her, lass uns wieder Freund sein. Gott, zeige mir ein paar Techniken, wie wir uns näher kommen. Oh Gott, sei nicht so sauer und nicht so traurig. Ach du Göttle, ne? Kein Göttle, komm mal her. Ne? Wir gehören zusammen. Das geht nicht. Wir können nicht zu Gott kommen. Wir können kein Per Du schaffen zu Gott, aber Gott kann zu uns kommen. Und das ist die große Nachricht in der Bibel. Das ist das Evangelium, was man sonst nirgends findet, dass es Gott ist, der herabgekommen ist, dass es Gott ist, der einen neuen Anlauf genommen hat, dass es Gott ist, der den Graben überbrückt hat und der dieses letzte Opfer gebracht hat, damit wir versöhnt werden können und persönliche Beziehungen, Kommunikation und Liebe wieder leben können. Und das spricht die Bibel von Jesus. Hört sich einfach an. Aber Jesus hat das alles gekostet, als er Mensch wurde. Und als er für uns am Kreuz starb, um unsere Schuld und Sünde auf sich zu laden, um den Riss zu kitten und uns mit dem Vater zu versöhnen, dass wir wieder einen himmlischen Vater haben, dass wir wieder eine Heimat haben können, dass wir wieder nach Hause kommen können in die liebenden Arme dieses Gottes, der auf uns wartet. Vielleicht kann man das vergleichen mit einem Hochspannungskabel. Da sind ein paar hunderttausend Volt vielleicht drauf. Und wenn wir da anfassen würden, wir würden verbrennen. Und so heilig ist Gott. Aber trotzdem können wir hier die Lampen anschalten und es wird hell. Und die Heizung und es wird warm, weil der Strom runtertransformiert wird, ich meine auf 220 Volt. Und es schenkt uns Leben. Und so ist Gott Mensch geworden in Jesus Christus. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht die offenen Arme. Und zu dem sage ich, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Ich will euch Ruhe geben. Ich lade euch ein zu einem neuen Leben, zu einem neuen Start in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und vielleicht symbolisiert so ein Kreuz das ganz gut. Dieses Kreuz verbindet zum einen, dieser Balken verbindet Himmel und Erde. Und so ist das durch das Sterben Jesu geschehen, dass er Gott und Mensch verbindet, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir an ihm glauben. Und es verbindet aber seitlich auch horizontal Mensch und Mensch. Beides wird durch das Sterben von Jesu am Kreuz wieder neu, die Beziehung zu Gott. Und es darf auch etwas wachsen in den Beziehungen unserer Ehen, unserer Freundschaften und der Menschen untereinander. Und das hat Jesus getan. Und das ist das Allergrößte, was kein Mensch tun konnte. Er ist gekommen, um das wiederherzustellen, was kaputt gegangen ist, um uns neu einzuladen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Aber Glaube an Jesus Christus ist nicht nur Rettung, dass wir mal in den Himmel kommen, ist nicht nur Befreiung von Schuld und Sünde, von Versagen, damit wir ein reines Gewissen haben und nach vorne schauen können, sondern Glaube ist eben Kommunikation, ist Beziehung, ist Vertrauen. Und hier spricht die Bibel ganz viel von dem Bild einer Ehe. Also Gott überlegt ja immer irgendwo, wie kann er uns Menschen verdeutlichen, was heißt das an Gott glauben? Und ein häufiges Bild im Alten und auch Neuen Testament ist das Bild der Ehe, wo Gott deutlich macht, ich bin der Bräutigam und ich erwähle euch als Braut und lade euch ein, mit mir zu leben. Und bei so einer Ehe ist ja am Anfang die Hochzeit. Da ist der Bund geschlossen. Da ist ein rechtliches Fundament und das braucht man, um gesegnet zusammenleben zu können. Weil unsere Liebe kann nicht die Ehe tragen. Das ist eine totale Überforderung. Unsere Ehe trägt die Liebe. Das ist ganz wichtig. Und Gott hat den Bund geschlossen mit all denen, die an Jesus glauben, die das annehmen. Aber dann ist die große Frage, wie geht's weiter? Ne? Alle, die von uns verheiratet sind, die wissen, dass das das Hochzeitsfest ja ganz schön ist. Aber, Hochzeitsfest hin, Hochzeitsfest her. Da kräht kein Hahn mehr nachher. Man macht ein paar schöne Bilder und fertig ist das Ding. Ne? Entscheidend ist ja, wie es dann weitergeht. Wie Mann und Frau, Braut und Bräutigam in der Bibelsprache, wie Mann und Frau miteinander leben, ob sie Beziehung leben, ob sie Gemeinschaft haben, ob sie Kommunikation leben. Und genau das Gleiche ist es, wenn ich an Gott glaube. Bin ich in Beziehung zu dem lebendigen Gott? Und wenn jemand heiratet, hier in Coburg, zieht in sein Haus und nach der Hochzeit zieht der Mann in sein Haus und die Frau zieht in der gleichen Stadt 10 Straßen weiter in ihr Haus. Ja, wir sind jetzt verheiratet, super. Und Weihnachten treffen wir uns einmal zum Gänsebraten essen und die Frau sagt, und wenn die Heizung nicht geht, dann rufe ich mal eben rüber, kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich die Heizung repariere. Dann würden wir alle sagen, boah, was ist denn das für eine Ehe? Die kann doch nicht lang halten. Sie sind zwar verheiratet, aber da ist doch keine Beziehung. Und etwas anderes ist, wenn sie in ein Haus ziehen, wenn sie die Gedanken und Gefühle ihres Herzens austauschen, wenn sie miteinander durch dick und dünn gehen, wenn ihre Liebe und Ehe ein nicht endendes Gespräch ist, nicht immer nur mit Worten, aber ein nicht endendes Gespräch ist, wenn man sie pflegt und investiert, ist das völlig anderes. Und genau das meint die Bibel mit Glauben und meint die Bibel, wenn es um diese Frage geht, geht es auch ohne persönliche Beziehung zu Gott? Nein, es geht nicht. Weil Gott kein Götze ist, weil Gott keine Religion ist, weil Gott kein Es und kein Prinzip ist, sondern weil Gott eine lebendige Person ist. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und wenn du glaubst, dann lädt er dich ein in eine persönliche Beziehung. Und die Frage ist, zelebrierst du einen Glauben? Der gibt dir keine Kraft, beruhigt ein bisschen dein Gewissen, aber irgendwann auch nicht mehr. Oder lebst du Beziehung? In der Liebe, Kommunikation und Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt hier einen ganz wichtigen Bibelvers in 1. Korinther 1, Vers 9. Da schreibt der Apostel Paulus, Gott ist treu, okay. Und dann, er hat euch berufen oder bestimmt zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gemeinschaft drückt das eben aus, Beziehung. Da nimmt man Anteil, da ist ein Austausch da. Da ist eine lebendige Beziehung. Und hier schreibt Paulus, dazu sind wir bestimmt. Das heißt, andererseits, wenn wir daran vorbeigehen, Jesus nicht kennenlernen, unser Leben ihm nicht öffnen, leben wir an unserer Bestimmung vorbei. Zelebrieren wir etwas, aber das hält nicht. Und da ist keine Kraft drin. Also eine ganz hohe Bestimmung. Jetzt habe ich zwei Sätze, wo ich ein bisschen angehalten habe, ob die stimmen. Man ist ja als Pastor auch ein bisschen Theologe. Und der erste Satz heißt, also ich habe da wirklich lange überlegt, ne? Du fehlst Gott. Wir gehen ja immer so rum und sagen, also Gott fehlt mir, ne? Und dann muss er mir ein bisschen helfen und dann ist auch wieder gut. Aber vielleicht können wir es auch mal von der Seite sehen. Ich glaube, es ist nicht unbiblisch. Ich möchte mich an dem halten, was in der Bibel steht. Weil man kann sich ja viel ausdenken. Aber ich glaube schon, dass das richtig ist, zu sagen, du fehlst Gott. Und auch dieser zweite Satz, der noch provokanter ist, wenn man nicht schon ganz abgewaschen ist mit irgendeinem Glauben und das leichter herredet. Ich kann das nicht leichter herreden. Wenn ich sage, er hat Sehnsucht nach dir. Kannst du dir das vorstellen? Also du sitzt da und ich sage dir, hey, du fehlst Gott. Und ich sage dir, hey, du, Gott hat Sehnsucht nach dir. So ist Gott. Wir merken, wie lebendig er ist. Und dass es hier nicht um Prinzipien geht, sondern um Liebe, um ein Vaterherz, um das Herz des Schöpfers, der dich auch erschaffen hat als sein Gegenüber, als sein Ebenbild. Und du bist davongerannt, du bist deine eigenen Wege gegangen und hast vielleicht dein Leben halbwegs kaputt gemacht. Und Gott sagt nicht, Schnauze voll, kein Bock drauf, ich suche mir nur die lieben Leute mit Krawatten raus oder was weiß ich. Sondern Gott sagt, nein, egal wie kaputt dein Leben ist, ob du im Dreck liegst, ob du auf dem Boden liegst, ob alles zerstört ist und du dir vielleicht zutraust, nochmal ein bisschen was neu zu machen, es gelingt eh nicht in eigener Kraft. Egal was ist, Gott sehnt sich nach dir. Du fehlst ihm. Und ich würde sogar sagen, je schlechter es dir geht, je kaputter dein Leben ist, desto größer ist der Schmerz Gottes, desto größer ist die Sehnsucht Gottes nach dir, um dich an sein Vaterherz zu drücken, um dich zu verbinden, um dich zu heilen, um dich zu reinigen, um dich zu segnen, um dich mit seinem Heiligen Geist zu beschenken, um dich mit seiner Vergebung zu beschenken, um mit seiner Liebe zu beschenken. Kannst du das glauben? Das ist Glaube. Und daran vorbei gibt es keine christlichen Glauben. Das ist irgendeine Religion. Aber das ist Glaube. weil Jesus lebt, weil Jesus da ist, weil er sein Leben am Kreuz geopfert hat, weil er heute noch spricht durch sein Wort und weil er heute noch an unsere Herzen anklopft und sagt, Mensch, ich möchte einziehen, ich möchte wiederherstellen. Das ist großartig. Das kann man nicht selber leisten. Das macht Jesus, das macht der lebendige Gott. Ihr kennt diese Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas Kapitel 15. Und da ist das auch ein bisschen deutlich. Da vergleicht ja Gott selber sich mit dem Vater. Und der jüngere Sohn ist von zu Hause weg und hat sein Leben selber meistern wollen, hat alles auf den Kopf gehauen, was Gott ihm so mitgegeben hat, der Vater. Und er landet am Ende sogar bei den Schweinen und darf nicht mal das Schweinefutter essen. Seine Freunde sind schon längst weg, die wollen nichts mehr von ihm wissen, weil sie von ihm nichts mehr haben. Und dann sagt dieser Sohn, ich will umkehren, ich will nach Hause gehen zu meinem Vater. Bin es nicht wert, sein Sohn zu sein, aber vielleicht kann ich irgendwo in der Hütte wohnen, auf dem Hof meines Vaters. Und dann ist dieses Bild von Rembrandt, das kennt er vielleicht. Es ist ja der Heiligen Schrift entnommen, Lukas Kapitel 15, wo man dann einfach sieht, wie dieser Sohn in den Armen des Vaters liegt. Keine Vorwürfe, kein Geschimpfe, sondern einfach die offenen, liebenden Arme des Vaters. Er rennt seinem Sohn entgegen, er umschließt ihn in seine Arme, er gibt ihm einen Kuss, er setzt ihn wieder voll ein, Gewand und Ring und ist ganz ebenbürtig wie der andere Sohn, sein Sohn. Das ist die Sehnsucht des Vaters. Wenn du andere Wege gehst, wer weiß wie lang, vielleicht hast du noch nie was mit Jesus zu tun gehabt persönlich. Das ist die Sehnsucht des himmlischen Vaters nach dir. Du fehlst ihm. Er wartet. Er läuft dir entgegen. Wo du einen Schritt tust, tut er schon 10 Schritte. Renn doch nicht irgendwelchen anderen Machenschaften in die Arme. Irgendwelchen Dingen, die vielleicht viel Geld kosten oder die dich versklaven und dich immer in irgendeiner anderen Variation immer wieder auf dich selbst werfen. Immer wieder auf dich selbst werfen. Anders dekoriert bleibt alles beim Alten. Schlage ein in die Hand des himmlischen Vaters durch Jesus Christus. Es sind die durchbohrten Hände für dich am Kreuz. Es ist der Beweis seiner Liebe und seiner Göttlichkeit. Und es ist seine Visitenkarte und Einladung. Komm zurück. Lass dich versöhnen mit Gott. Ergreife seinen Frieden. Er schenkt dir ewiges Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Du fehlst Gott. Ja, das kann ich sagen von der Bibel. Und er hat Sehnsucht nach dir. Gott ist unruhig in seinem Herzen, solange bis du zurückkommst, bis du bei ihm im Haus zu Hause bist. Und dann ist es ja konkret auch so, wenn es heißt, er hat Sehnsucht nach dir, das bedeutet dann ja auch, so eine Beziehung muss ja gepflegt werden. Wir hatten das Beispiel von der Ehe. Und wenn Gott Sehnsucht nach dir hat, dann möchte er Zeit mit dir verbringen. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Und Beziehung zu Gott, ist es nötig, eine lebendige Beziehung zu haben? Ja, das bedeutet, ich verbringe Zeit mit Gott. Vielleicht ist es ein Spaziergang, den ich Gott widme und mit ihm ins Gespräch komme. Vielleicht ist es die sogenannte stille Zeit, wo Christen sich zurückziehen an einem einsamen Ort, damit Gott zu ihnen reden kann, sie segnen kann, damit sie auf Gott hören und ihr Herz ausschütten können bei dem lebendigen Gott. Jesus selber sagt ja mal, wenn ihr betet, dann stellt euch nicht wie die Pharisäer an die Straßenecken mit erhobenen Händen, mit langen Gewändern, dass ihr bewundert werdet, sondern geht in einen Raum und schließt den Raum zu, damit ihr ganz alleine mit eurem himmlischen Vater sein könnt. Da kommt dann kein Rosenkranz mit, da kommt keine Statue mit, da kommt keine Ikone mit, da kommt kein Altar mit, da kommt nicht mal ein Kreuz mit. Da bist du auf einmal ganz allein in diesem abgeschlossenen Raum mit deinem himmlischen Vater. Wenn du keine Beziehung hast, was willst du denn dann da machen? Däumchen drehen, alle meine Entchen singen? Was willst du denn da machen? Da zeigt sich, wenn du in einen Raum gehst zu Hause oder hier und du schließt diesen Raum ab, und Jesus sagt, ja, mach das. Und da bist du ganz alleine, ohne irgendwas. Da zeigt sich doch, ob du eine lebendige Beziehung zu Gott hast. Oder ob du auf lauter Mittelsdinge angewiesen bist. Und deine Beziehung im Vorhof stehen bleibt. Und nicht direkt zum Vaterherzen geht, durch Jesus Christus. Und das muss man auch ein wenig üben. Das muss man auch trainieren. weil auch unsere Sinne sich auf Gott auszurichten haben. Er möchte, und ich sage das wieder aus der Sicht Gottes, er möchte Zeit mit dir verbringen. Und wie oft hat Gott vielleicht schon auf seinem himmlischen Thron gewartet und gesagt, es ist ein Schild draußen, Audienz beim König aller Könige, 24 Stunden am Tag. Und vielleicht wartet er schon jahrelang auf dich. Und es steht immer noch drauf, Tür geöffnet, Audienz beim himmlischen Vater, 24 Stunden am Tag. Es ist ja die höchste Zeit, dass du vor ihm niederkniest und dein Herz ihm öffnest und weinen tust. Er hat Sehnsucht nach dir, er will mit dir sprechen. Natürlich spricht Gott auch durch die Natur, dass wir darüber staunen und bloß was sagen können, wow, bist du herrlich, Gott, wenn du sowas hinkriegst. Aber am meisten und definitiv spricht er eben durch sein Wort, durch die Bibel. Die Bibel wird oft so schlecht gemacht und man sägt den Ast ab, auf dem man sitzt. Wie dumm und töricht. Hier spricht Gott schwarz auf weiß, es ist sein Wort. Er spricht so tolle Sachen. Er sagt, kommet her zu mir. Das sagt er ganz direkt. Oder ich bin alle Tage bei euch. Oder folge mir nach. Oder was du willst, dass man dir tut, tu auch dem anderen. Tausende von Sachen sind da drin. Dass man schon gar nicht mehr sagen muss, Gott, sprich doch mal endlich zu mir. Wann sprichst du denn mal? Ich höre dich gar nicht. Du liebe Zeit. Fangt an, die Bibel zu studieren. Fangt an, im Wort Gottes zu lesen. Und es steht so, so, so vieles drin, wo man einfach sagen kann, Mensch, toll, Herr. Und gib mir die Kraft zu hören und lass mich auf deinem Weg der Weisheit leben. Er will mit dir sprechen. Gott möchte sich mitteilen. Das ist seine Freude, sich dir mitzuteilen. Und er lädt dich ein, dass du mit ihm redest, denn er möchte auf dich hören. Er möchte deine und meine Stimme hören, weil er uns ja erschaffen hat, weil er uns ja die Stimme gegeben hat. Und wenn du an Jesus glaubst, weil du sein Kind bist, und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, seinen Namen anrufen kannst, denn wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden, steht in der Bibel drin. Das denke ich mir nicht aus. Und wie viele Menschen haben das erfahren? Er möchte deine Stimme hören, akustisch oder im Herzen, ganz egal. Schüttet euer Herz vor ihm aus, heißt es mal in der Bibel. Man könnte sagen, das ist Gebet. Das muss sich Anfang und Ende haben, obwohl wir auch Gebetszeiten brauchen, die können uns helfen. Aber wenn ich mit dem Auto fahre, ich bin oft im Gespräch mit meinem himmlischen Vater. Wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, dann singe ich manchmal ein Lied. Ich singe ein Lied für Gott. Die Vögel verstehen es ja nicht, mir selber muss ich es nicht singen. Singe ich es also für Gott ein Lied. Er hat Sehnsucht nach dir. Er möchte deine Stimme hören. Dass du seinen Namen anrufst, dass du ihn anbetest, dass du ihm lobst und ihm dankst von ganzem Herzen. Beziehung zum lebendigen Gott, Beziehung pflegen. Und das hat ja immer wieder durchgeklungen zu einer lebendigen Beziehung zwischen Menschen. Das Ganze ist ja hier bei Mann und Frau oder zwischen Menschen auch so, ne? Aber eben auch bei Gott. Und zu einer lebendigen Beziehung gehört eben auch, wenn diese Beziehung brüchig wird, wenn sich was anstaut, wenn die Atmosphäre schlecht wird, Gott ist bereit, stets zu vergeben. Das ist dann einseitig. Ne? Wir müssen Gott gar nichts vergeben, denn er ist ohne Fehler. Er ist heilig. Aber er ist bereit, uns zu vergeben, jeden Tag neu. Und deswegen darf eine Beziehung jeden Morgen wieder neu sein, weil seine Gnade jeden Morgen neu ist. Und deswegen ist seine Beziehung immer eine große Einladung, auszuräumen, was zwischen uns und Gott steht. Geht es auch ohne persönliche Beziehung zu Gott? Das ist dann nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht der lebendige Gott. Weiß ich was, eine Religion, ein Prinzip. Aber wenn wir an den lebendigen Gott glauben möchten, der durch Christus zu uns gekommen ist und auferstanden ist von den Toten und lebt und heute da ist und der seinen Heiligen Geist gibt, wenn wir an diesen Gott glauben, dann kann man nur ganz eindeutig sagen, es geht nicht ohne eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Und mit seinen durchbohrten Händen lädt er ein, in diese Beziehung einzuschlagen. Und dann fängt das ganz klein an, dass man sich kennenlernt, dass Gott mit uns durch dick und dünn geht, dass wir unser Herz ihm öffnen und er sein Herz uns öffnet. Es gibt auch Rückschläge, und trotzdem ist es der Weg zu einem wunderbaren Ziel. Frage zum Schluss. Ist dein Glaube Religion Du zelebrierst ein bisschen was? Oder ist dein Glaube, dieses Zuhause-Sein beim himmlischen Vater, eine lebendige Beziehung? Nur dann ist Kraft und Leben da. Und das ist der wahre Glaube, der dem lebendigen Gott entspricht und wie es die Bibel uns zeigt. Ja, herzliche Einladung auch heute Abend, da einzuschlagen und zu sagen, ich möchte einsteigen in diese Beziehung. Ich brauche Vergebung und ich will nun von ganzem Herzen auf Jesus Christus vertrauen. Und dann wird Gott das schon machen, Schritt für Schritt. Und du wirst staunen, was er kann. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du lebst. Du bist kein toter Gott. Wir müssen dich auch gar nicht lebendig reden, sondern jeder, der sich auf dich einlässt, darf das erfahren. Kann erfahren, Herr, wie Schuld und Vergangenheit weichen müssen, wie du einen neuen Horizont eröffnest und wie du die Menschen, die sich dir anvertrauen, an die Hand nimmst und sie Tag für Tag und Schritt für Schritt führst in eine wunderbare Beziehung, in ein ewiges Leben hinein, das sogar über den Tod hinausgeht. Ich bitte dich, Herr, dass doch keiner heute hier ist, der daran vorbeilebt oder leer ausgeht. Möchte ich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst. Amen.